Warum gehen eigentlich Menschen, die Gewalt erlebt haben, nicht aus der Beziehung raus? Warum sind die nicht einfach gegangen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Movimientos Authenticus. Wir sind eine soziale Organisation, die sich für Female Empowerment in Deutschland und in Lateinamerika einsetzt. Während meines Studiums habe ich ein Konzept entwickelt, wie man über den Körper empowern kann. Denn ich bin nicht nur Sozialarbeiterin, sondern auch Tanz- und Yoga-Pädagogin. Und genau, bei uns geht es eben ganz, ganz viel um Empowerment, um die Stärkung von innen nach außen oder eben auch von außen nach innen, also über die körperliche und kreative Ausdrucksweise. Dazu haben wir zum Beispiel aktuell auch ein Online-Programm laufen, mit dem wir Frauen aus verschiedenen Ländern verbinden, was zeitgleich auf Spanisch und auf Deutsch abläuft und eben auch einen internationalen Austausch zulässt. Und wir haben auch Projekte vor Ort in Lateinamerika wie auch in Deutschland. Und ein Fokus, der in Lateinamerika ganz groß ist, einfach weil dort die Problematik nochmal um einiges größer und präsenter ist als zum Beispiel in Deutschland, ist auch die häusliche Gewalt und das Arbeiten mit Menschen, die Gewalt erlebt haben oder erleben. Und ab dem 25. November finden, also das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, und seit einigen Jahren finden auch die sogenannten Orange Days statt. Das sind 16 Tage, die eben an dem 25.11. starten und ab dann 16 Tage lang gehen und eben das Thema Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt sichtbar machen wollen mit der Farbe Orange, deswegen Orange Days. Es gab einige auch wichtige große Gebäude, die dann in orangener Farbe erleuchtet wurden. Und auch die Organisation UN Women hat zum Beispiel ganz, ganz viel dazu auch gemacht. Also wenn ihr euch da mal das Profil anschaut und eine orangene Phase sieht auf dem Profil, dann, also zum Beispiel bei Instagram, dann wisst ihr, okay, das war während der Orange Days. Wir vom Movimientos Authenticus wollten da auch mehr machen, aber genau in der Zeit wurde ich krank und konnte viele von den Sachen, die ich posten wollte, nicht posten. Ich wollte eigentlich auch diese Podcast-Folge in den 16 Days aufnehmen und veröffentlichen. Und ja, war aber wie gesagt krank, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Und heute soll es nämlich um die große und sehr häufig gestellte Frage gehen: Warum gehen eigentlich Menschen, die Gewalt erlebt haben, nicht aus der Beziehung raus? Warum sind die nicht einfach gegangen? Das ist so eine Frage, die super oft kommt. Also das ist wirklich die am häufigst gestellteste Frage in dem Kontext. Und ich kann das natürlich total verstehen, weil das wirklich ja erstmal so denkt, hey, ja, dann, wenn man doch irgendwie, wenn einem doch Leid angetan wird, soll man doch gehen. Gleichzeitig, ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren mit Frauen in wirklich schwierigen Situationen auch zusammen, kann ich es aber auch total verstehen, wenn die Personen nicht gehen können oder nicht direkt gehen können, weil das einfach so eine große Komplexität mit sich bringt. Und ich werde versuchen, diese Komplexität heute in der Folge ein bisschen greifbarer zu machen und sie für euch zu erklären. Das heißt, diese Folge ist zum einen gut für Menschen, die sich einfach dafür interessieren, die mal diese Antwort haben möchten, warum bleiben denn Missbrauchserlebte oft dann noch in den Beziehungen oder wenn sie Gewalt erlebt haben oder so. Aber auch, falls du vielleicht auch jemand bist, der entweder gerade in einer Situation steckt, wo du merkst, das gefällt mir eigentlich gar nicht hier, oder vielleicht aus einer toxischen Beziehung kommst oder eben Gewalt erlebt hast, in Gewalt in ihren verschiedenen Dimensionen, die es da gibt, ja, verbal, physisch, emotional und so weiter, und dich einfach ein bisschen besser verstehen möchtest, ja, dir ein bisschen mehr Empathie gegenüberbringen möchtest. Ich denke, für all diese Gründe ist es hilfreich und nützlich, diese Folge zu hören. Deswegen, ja, wünsche ich dir gute Erkenntnisse und ein angenehmes Lauschen. Zunächst einmal muss man, denke ich, verstehen, dass eine Beziehung, auch eine Beziehung, in der Gewalt eine Rolle spielte, erstmal normal beginnt im Sinne von, da ist in den allermeisten Fällen am Anfang auch Liebe. Und es sei denn, es gab andere Gründe, aus denen man zum Beispiel geheiratet hat oder so, ja, finanzielle oder was auch immer, familiäre, religiöse. Aber meistens in den Beziehungen mit den Frauen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist es ja, dass sie sich am Anfang verlieben und eine ganz tolle Zeit haben, eben die rosarote Brille. Also ist ja ganz normal, das haben ja alle Menschen, wenn wir uns neu verlieben, dass die Hormone so verrückt spielen und wir alles toll finden und ganz viel Zeit mit der Person verbringen möchten und so weiter und so fort. Hat die Natur ja extra so gemacht. Ist ja auch alles in Ordnung. Und das haben wir eben auch in Beziehungen, in denen Gewalt eben eine Rolle spielte, diese Phase. Das heißt, es ist eigentlich nicht so, also nie, so habe ich noch nie von gehört, dass eine Person jemanden kennenlernt und irgendwie nächste Woche fängt die Person an, direkt körperlich aggressiv zu werden oder so. Ja, also ich denke, zu dem Zeitpunkt würden dann definitiv auch noch viel, viel mehr, viel Menschen schnell gehen können. Aber so ist es nicht. Also am Anfang hat man in der Regel eben eine schöne Zeit und gerade auch, wenn man vielleicht sogar von narzisstischen Beziehungen reden kann oder auch anderen Störungen, es gibt ja auch andere Störungen, als Narzissmus, heutzutage wird der Fokus mal so auf Narzissmus gelegt, aber da gibt es natürlich auch noch andere, jetzt zum Beispiel Borderline oder auch noch weitere, die auch dieses sogenannte Love-Bombing, diesen Love-Bombing-Aspekt haben am Anfang. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass am Anfang, wenn du mit einer Person zusammenkommst, die eben eine Störung hat, wie beispielsweise Narzissmus oder Borderline oder so, dann ist dieses Love-Bombing oftmals ganz präsent. Das heißt, diese Person gibt dir wirklich so viel Liebe, die überhäuft dich mit Liebe und ganz schnell werden auch ganz große Worte geschwungen, sowas wie, boah, das ist das Schönste auf der ganzen Welt, was wir haben. Ich war noch nie so verliebt. Du bist die tollste Person auf der Welt und die Person möchte dir alle Wünsche direkt von deinen Augen ablesen und du fühlst dich unglaublich wertgeschätzt. Oftmals kommen ja auch, das muss man ja auch sehen, dass Menschen, die in Beziehungen kommen mit einer Person, die das macht, sind auch oftmals Menschen, die auf der anderen Seite ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und die ein höheres Bedürfnis an Nähe haben und an dieser Wertschätzung von außen. Das heißt, dass diese Menschen, wenn die jetzt zusammenkommen mit jemandem, der beispielsweise jetzt eben narzisstisch Züge hat oder Narzisst ist, also der diese Diagnose zum Beispiel auch hat, ja, oder die man dem geben könnte, oder eine andere Störung, wie gesagt, dass das dann erstmal richtig gut passt. Weil das Selbstwertgefühl, was ich nicht mitbringe, womit ich vielleicht mein ganzes Leben lang irgendwie ringen musste, wird mir jetzt von außen total gebracht. Und ich werde auf einer Wolke getragen und all diese Liebe und Wertschätzung kann ich endlich erfahren, kann mich endlich darin baden. Dieses Gefühl ist das. Und dann erst Schritt für Schritt passieren diese, kommen immer mehr Dinge, die dann unschöner werden, ja. Vielleicht Konflikte, die wirklich in unschöne Streitigkeiten ausarten, wo dann vielleicht wirklich schon richtig blöde Beschimpfungen mit dazukommen oder auch Erpressungen reinkommen, emotionale Erpressungen auch. Oder Tatsachen verdreht werden. Also wo das schon so anfängt, dass man merkt, boah, irgendwie ist das jetzt nicht mehr ganz gesund. Aber oftmals wird das dann verpackt so in einer Entschuldigung, wie zum Beispiel, ja, Entschuldigung, dass ich gestern mich so und so verhalten habe, irgendwie stressiger Tag oder so. Kommt nie wieder vor. Es passiert nicht nochmal, es war eine Ausnahme und man vergibt es dann und man weiß ja, dass Person ja eigentlich ganz anders ist und das ist ja, kann ja passieren und vielleicht fängt man sogar an, sich selbst die Schuld zu geben, im Sinne von, ja, warum habe ich auch gestern Abend mit dem und dem Thema angefangen? Ich wusste doch, dass er gestresst ist nach der Arbeit. Ja, also oft fängt man dann eben auch an, die Schuld bei sich zu suchen, weil vielleicht auch der Partner Ich spreche übrigens jetzt meistens gerade von der Frau in der Position der Gewalterlebten und der Mann in der Position des Gewaltausübenden, weil das die häufigste Form ist, die wir bei uns im Verein einfach erleben oder eigentlich bisher die einzige Form, mit der wir halt arbeiten. Natürlich gibt es aber auch noch andere Formen, wo das Gender dann auch wechselt, ne? Gar keine Frage. Aber dennoch muss man sagen, dass Frauen viel, aber wirklich viel häufiger Gewalt erleben von Männern und dass mich das manchmal echt stört und nervt, wenn dann Männer sagen, ja, aber Männer erleben ja auch Gewalt. Ja, das stimmt, absolut. Das ist wahr. Und dagegen muss man auch was machen und es darf nicht so sein. Ja, aber deswegen muss man das andere Problem nicht kleinreden. Das nur so am Rande. Genau, auf jeden Fall. Wo bin ich stehen geblieben? Das muss ich noch mal kurz überlegen. Genau, mit der Schuldzuweisung. Dass also dann eben auch die erlebten, die gewalterlebten Personen, dann die Frauen, die Schuld so auf sich dann eben sehr schieben. Weil das aber meistens auch kommt vom Mann, der dann auch irgendwie sagt, der die Schuld mehr auf die Person schiebt und sagt, ja, du hast aber da und da auch nicht alles gegeben oder da, das hast du dir aber auch da schlecht überlegt und hättest du auch mal dran denken können, dass ich das so und so haben möchte oder so. Und dadurch, dass die Frau, ja wie ich schon gesagt habe, oftmals mit einem eher niedrigeren Selbstwert reingeht in die Beziehung und vielleicht auch oftmals mit mehr Empathie, das sind auch oft Menschen, die mehr Empathie haben, die sich selbst mehr reflektieren, die vielleicht auch generell eher mehr die Schuld bei sich suchen, ne? Bei Konflikten gucken, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich verbessern und dass diese Person dann ja eher auch denkt, ja stimmt, warum habe ich da nicht dran gedacht, wie doof von mir, ja, und dann so die Schuld auf sich schiebt, wodurch natürlich das Selbstwertgefühl natürlich wieder sinkt. Das heißt, das ist auch so eine Spirale und man braucht praktisch immer wieder diese Anerkennung von diesem einen Menschen, von diesem Partner, um sich besser zu fühlen. Aber dieser Partner hat in dem Moment auch die ganze Macht, um dich wieder klein zu spielen. Was auch oft passiert, ist, dass der Partner dann auch darauf achtet, dass andere Beziehungen abgekappt werden im Leben. Das heißt, dass die Beziehung zu deiner Familie sich verschlechtert, die Beziehung zu deinen Freundinnen kippt, vielleicht zu Arbeitskolleginnen oder irgendwelchen Freizeitbeschäftigungen. Das passiert, indem er zum Beispiel auch die Familie schlecht redet und dich vielleicht dann auch wieder hochhebt und bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen in deiner Familie, in deiner Herkunftsfamilie, dann, die dich sowieso vielleicht schon stören, dass er denen noch mehr Gewicht gibt und du auch wirklich dann das Gefühl hast, da mit ihm im Recht zu sein und so, ne? Und dadurch nimmt er dann die Person, die das Missbrauch dann erlebt hat, die Frau eben noch mehr in die Fänge rein. Ich habe auch öfter schon von einem Bild gelesen, wie ein Spinnennetz, dass man sich das vorstellen kann, dass die Frau praktisch in dem Moment, in dem sie in so eine Beziehung reingeht, sich in ein Spinnennetz bewegt und je weiter, also Schritt für Schritt, je weiter sie dann in die Mitte reingeht, desto schwieriger wird es halt immer rauszukommen. Weil man sich eben verklebt in dem Spinnennetz und dann in der Mitte auch die Spinne wartet, die einem eben dann ganz viel Schlechtes antun kann. Genau. Dann möchte ich noch auf etwas Körperliches eingehen, beziehungsweise etwas Hormonelles. Denn auch unsere Hormonausschüttung in einer solch ungesunden Beziehung sorgt dafür oder kann dafür sorgen, dass wir bleiben möchten. Zum einen, weil, sehen wir uns zum Beispiel die Amygdala und den Hippocampus an. Die Amygdala ist Teil unseres limbischen Systems, das die mittlere Hirnschicht bildet. Und unsere Amygdala kümmert sich um unsere Emotion Angst. Genau, die schüttet nämlich unter anderem die Hormone Cortisol und Adrenalin aus, die ja in Stressreaktionen eben ausgeschüttet und aktiv werden. Genau, die sind da eben wichtig für uns, weil, ne, ihr wisst, über Adrenalin können wir dann manchmal auch Taten erreichen, die wir sonst ohne die Ausschüttung von Adrenalin nicht geschafft hätten, zum Beispiel. Dafür ist es ja gut. Schwierig wird es halt, wenn es dauerausgelöst wird, denn dann ist es total ungesund für uns. Und das passiert in einer Beziehung mit jemandem, der beispielsweise Gewalt anwendet, häufig. Denn oft sind diese Menschen, diese Männer, die reagieren so explosionsartig. Also dann kann es einen total schönen Moment geben, alles ist friedlich und von einer auf der anderen Sekunde gibt es irgendwas, was die gerade total stört und dann wird richtig ausgerastet und die werden richtig sauer und vielleicht gehen die dann einfach schweigend, ohne den Konflikt annähernd irgendwie gerade klären oder sonst was zu wollen, gehen einfach und fangen an, dich dann zu ghosten, ja, dich dann zu ignorieren, dir nicht Bescheid zu geben, wo die gerade sind und keine Ahnung. Und die Person, die dann zurückbleibt vielleicht in der Wohnung, bekommt dann alle mit Stress verbundenen körperlichen Symptome, also von Herzrasen, Übelkeit, Schweißausbruch, Traurigkeit, Ärger, Angst, all das kann dabei sein. Und je mehr Angst und Stress die dann haben, desto größer und aktiver wird eigentlich dieser Hirnbereich, genau, wird dann die Amygdala. Und das Interessante ist halt, dass der Hippocampus, das ist auch ein Teil unseres limbischen Systems, der ist dazu da, damit wir lernen wollen, der produziert bis an unser Lebensende frische, junge Hirnzellen. Er ist auch dafür da, dass unser Kurzzeitgedächtnis funktioniert und auch die Verbindung zum Langzeitgedächtnis, räumliche Orientierung. Also zum Beispiel könnten wir ohne unser Hippocampus uns nichts Neues merken. Wir würden nicht mehr uns daran erinnern, wo wir Sachen abgelegt haben oder so. Deswegen haben Eichhörnchen zum Beispiel auch einen sehr gut ausgebildeten Hippocampus, weil natürlich ihr Überleben davon abhängt. Sie müssen ja wissen, wo sie ihre vergrabenen Nüsse wiederfinden können. Genau. Und Cortisol, das Hormon, was eben bei Angst ausgeschüttet wird, ist der größte Feind unseres Hippocampus, denn der lässt ihn schrumpfen. Genau. Und außerdem hängt da auch unser Immunsystem dran, weil unser Immunsystem dann nämlich auch zurückfährt. Es wird schwächer, es wird nicht mehr so stark. Man fängt an, ständig müde zu sein, erschöpft zu sein. Und dadurch auch wieder in so einen Kreislauf reingerät. Zum einen diese Kreislauf von selbst schuld zu sein, weil man auch nicht mehr so gut eben nachdenken kann, nicht mehr so einen guten Überblick hat über bestimmte Dinge. Dann aber auch hier vielleicht in der Arbeit schlechter wird, mehr Probleme bekommt, weil das Immunsystem eben schwach ist, man müde ist und so weiter. Und dann da ja auch wieder ein etwas von außen, eine Säule einkraxeln kann, schwächen kann. Und all das spielt dem Partner dann natürlich insofern in die Karten, als dass du eben noch mehr dein Netzwerk, dass es noch mehr sinkt, dass es noch kritischer und schwieriger wird. Genau. Ich habe gerade das aktuelle Modewort und das ist das aktuelle Modewort, das ist kein Fachwort. Ich habe es gerade vergessen, wie man es nochmal nennt. Wenn jemand die Tatsachen verdreht. Ich vergesse das so oft. Ghosting ist ja, wenn man die Person praktisch ignoriert, nicht mehr antwortet, nichts. Und das andere ist, ich habe es gerade vergessen. Jedenfalls, was halt oft auch passiert, ist, dass ich sage bewusst nicht Opfer, weil ich die Bezeichnung Opfer, die kann auch kritisch gesehen werden. Ich bezeichne es dann lieber als Erlebte, also zum Beispiel Missbrauch Erlebte. Und jedenfalls kann so gesehen der Täter, der erschafft natürlich, dass bei der erlebten Person verzerrte Gedanken, bei der Frau verzerrte Gedanken auftreten. Also weil natürlich ganz viel Kontrolle auch da ist. Und all das ist natürlich auch kann auch traumatisierend sein oder Verwirrung schaffen, Zweifel schaffen, Schuldgefühle, ne, wie ich ja schon gesagt habe. Und man echt teilweise so runtergemacht wird, dass man das wirklich glaubt, dass man echt ein ganz dummer Mensch ist, der nichts Besseres verdient hat. Und eigentlich total dankbar sein kann, dass der Partner noch bei einem ist. Und deswegen höre ich öfter auch Sachen wie zum Beispiel, dass die Frauen sich einfach so sehr geschämt haben, weil sie echt dachten, sie haben es verdient. Und dann haben sie sich geschämt, darüber zu sprechen mit anderen. Sie haben sich selbst die Schuld gegeben, weil sie dachten, dass sie selbst die Situation verursacht haben. Oder andere spielen auch den Missbrauch herunter, um damit vielleicht auch fertig zu werden. Ja, um die Situation irgendwie für sich nicht so ganz klar haben zu müssen, ja. Dann denken die zum Beispiel, dass emotionaler und finanzieller Missbrauch eigentlich gar kein Missbrauch ist, weil Worte ja keine blauen Flecken hinterlassen zum Beispiel. Oder dass sie denken, ja, das, was mein Freund mir angetan hat, ich wusste nicht, dass das eine Vergewaltigung war zum Beispiel. Es kann auch ganz viel reinspielen, was auch so der familiäre Hintergrund ist von der Herkunftsfamilie. Also vielleicht gibt es da auch solche Glaubenssätze, solche Paradigmen, dass man sagt, ja, wer verheiratet ist, der ist verheiratet, da wird sich jetzt nicht mehr getrennt. Das ist jetzt so. Und dieser Gedanke sitzt so fest im Kopf. Also komme, was wolle, wir bleiben zusammen. Oder auch aus religiösen Gründen zum Beispiel, ne? Da kann es auch sein, dass man dann eben denkt, nee, komme, was wolle. Oder auch ganz viel, dass man so das Gefühl hat, man möchte die Person retten. Man möchte den Partner retten, ja. Also wenn ich den jetzt nur gut genug liebe, wenn ich mich gut genug um ihn sorge, dann kann ich ihm zeigen, was wirkliche, wahre Liebe ist. Und ich bin diejenige, die ihn da irgendwie retten kann, die ihn da rausbringen kann. Weil ich weiß, dass er mich ja eigentlich wirklich liebt und gar nicht so sein möchte, aber aus Grund XY kann er nicht anders und ich bin ja auch noch so blöd und denke ja manchmal auch nicht richtig nach und ne, all das ist so ein Gedankenkreislauf, der dann eben auch oft entsteht. Dann natürlich auch ein Grund können Kinder sein. Ja, also wenn Kinder im Spiel sind und vielleicht auch noch eine finanzielle Abhängigkeit, das ist dann ganz schwierig wird es für die Frauen da auch zu entscheiden, ja, wenn ich jetzt gehe, dann haben meine Kinder vielleicht nicht mehr das und das. Ich meine, hier in Deutschland haben wir vielleicht noch bessere Auffangnetze. Die sind nicht in jedem Land da, diese Auffangnetze, ja. Und manchmal ist es dann richtig schwierig, wenn man geht, was macht man denn dann? Was passiert denn dann mit den Kindern? Und genau, oder auch wenn keine Kinder im Spiel sind, aber finanzielle Abhängigkeit da ist. Das ist natürlich ein Riesengrund. Auch oft, also ich habe in meinem Studium, erinnere ich mich noch an ein Seminar, das hat eine Frau gegeben, die 35 Jahre oder so, die hat richtig lange, hat die in einem Frauenhaus gearbeitet. Und die hat gesagt, dass das auch die, eigentlich die schwierigste Sache daran war, dass du manchmal so das Gefühl hattest, die Frau hat es jetzt verstanden und die möchte wirklich getrennt bleiben vom Mann und nicht zurückgehen. Und einen Tag später ist sie wieder zurückgegangen. Weil das halt immer dieses, da sind auch Hormone dabei, die eben, die dich wieder dazu bringen, dass du zurück möchtest zu dem Mann, ja. Und dann passiert wieder irgendwas und dann gehst du wieder und dann kommst du wieder. Das ist also diese Spirale, dieser Kreislauf passiert ganz oft erstmal und da geht es eigentlich schon darum, dass man da schon direkt dran arbeiten müsste, was aber halt super schwer ist. Ne? Es ist echt nicht einfach, es ist wirklich komplex. Deswegen habe ich gesagt, ein ganz komplexes Thema. Und auf jeden Fall ist es auch so, dass oft die Menschen, die im Frauenhaus arbeiten, beispielsweise den Frauen auch erstmal helfen, die Schulden, mit den Schulden irgendwie klarzukommen. Manchmal wissen die Frauen das auch gar nicht, weil der Mann irgendeinen krassen Vertrag oder Verträge auf den Namen der Frau gemacht hat. Und die Frau hatte keine Ahnung davon. Und dann laufen die jetzt über die. Und die Frau ist eigentlich total hoch verschuldet zum Beispiel. Und weiß es gar nicht, ja. Oder weiß es und weiß jetzt nicht, wie sie rauskommen soll. Das heißt, das ist auch eine Aufgabe, die dann zum Beispiel Frauenhäuser in Deutschland auch oft übernehmen. Und da dann Hilfe geben. Dann der wichtigste Grund, und mir fällt gerade ein, dass ich den gar nicht im spanischen Podcast gesagt habe, weil ich habe gerade eben die spanische Folge aufgenommen, gleiches Thema. Und ich habe das gar nicht gesagt, und eigentlich ist das der wichtigste Grund, finde ich. Weil der nämlich das Wohlergehen der Frau jetzt gerade, ach, das muss ich unbedingt noch hinzufügen, obwohl die schon so lang geworden ist, die spanische, die war super lang. Weil ganz wichtig ist nämlich, dass viele Frauen dann Angst haben, sich zu trennen, denn die allermeisten Morde an Frauen, Femizide, passieren im ersten Jahr nach der Trennung. Denn oft kommt der Partner damit gar nicht klar, dass die Frau sich jetzt getrennt hat und denkt, wenn ich die nicht haben kann, soll niemand die mehr haben können. Das heißt, da passiert nochmal ganz viel Gewalt oder eben auch bis zu Mord. Und das Schlimme ist ja, dass diese, und das nicht nur in Lateinamerika, dort auch ganz viel, aber auch in Deutschland, diese Morde, die Bestrafung, die dafür vorstehen oder auch die Ermittlung dabei, die ist noch längst nicht da, wo wir sie haben müssten. Denn ganz oft kommen die Täter einfach so davon. In Lateinamerika sind die Zahlen, glaube ich, bei 92%, dass die Täter einfach so davon kommen. Das heißt, nur 8% bekommen dann eine Bestrafung. Das ist doch krank. Und dann kann man das natürlich total verstehen, wenn man diese Zahlen hört, dass die Frauen einfach Angst haben, was da ja auch für ein logistischer Aufwand dahinter steckt, dass man das so hinkriegt, dass der Ex-Partner dann nicht weiß, wo man aufzufinden ist und so weiter. Man muss ja all das Umfeld dann komplett richtig abkappen und das ist einfach, das ist richtig krass. Das darf man nicht außer Acht lassen, was da dahinter steckt. Ich habe so eine richtig gute Dokumentation gesehen auf YouTube. Ich werde euch die mal verlinken. Die fand ich richtig gut, wo man, ich glaube, das war von Argentinien, meine ich, wo es auch so ein paar Fälle gab und da ging und da gab es auch eine Familie, eine Frau, die halt verbrannt wurde von ihrem Ex-Freund, als sie sich dann getrennt hat, irgendwie nach einem halben Jahr oder so. Und dann in dieser Doku wurde man ins Gerichtsverfahren mitgenommen. Da hat die Familie, also die Eltern von dem Mädel, die auch noch super jung war, Anfang 20, wurden dann da auch interviewt und es wurde so ein bisschen begleitet und es war richtig krass. Das war richtig, richtig krass. Und das ist halt natürlich auch noch ein richtig großer Grund. Genau. Und wir bei Movimentus Authenticus arbeiten ja eben ganz viel mit Frauen zusammen, die das auch erlebt haben oder erleben. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal sagen, falls du jemanden kennst oder selbst betroffen bist und Hilfe brauchst, dann sind wir auf jeden Fall sehr gerne da. Wir haben verschiedene Angebote, Gruppenangebote, aber auch privat. Also aktuell haben wir auch ein wunderschönes Online-Programm. Es wird bald auch nochmal welche geben. Auch genau dieses Mut wird es nochmal geben, aber es wird auch ein neues Thema kommen. Also Mut ist ein Programm, wo wir uns eben mit 30 Frauen, die da insgesamt dabei sind, treffen online, jetzt schon über ein paar Monate und ja, ganz viel Schönes Neues dazulernen. Körperlich, kreativ, mental, emotional und dann werde ich aber auch bald nochmal Projekte vor Ort in Lateinamerika machen, wo ich mich sehr drauf freue. Genau, und dann möchte ich diese doch etwas schwerere Nachricht vom Thema her, möchte ich beenden mit den drei positiven Nachrichten. Und zwar die positive Nachricht der Welt kommt dieses Mal aus Spanien, denn wer in Spanien jetzt seinen Geschlechtseintrag ändern lassen möchte, kann das bald ohne medizinische Diagnose oder Hormontherapie machen. Denn das hat eine Abstimmung im spanischen Kongress entschieden und jetzt wird nur noch darauf gewartet, dass das Gesetz auch durch den Senat geht. Genau. Und die positive Nachricht von euch, von den HörerInnen, kommt diesmal aus Paraguay. Die Claudia hat nämlich geschrieben, dass ihre Schwester Stephanie am 24. ihr Baby bekommen hat. Sie hat geschrieben, danke für die Episode, die wir veröffentlicht haben heute. Die fand sie sehr schön, dass der Podcast jetzt weitergeht und eben diese schöne Nachricht von ihrer Schwester. Und sie freut sich darauf, ihre kleine wie sagt man auf Deutsch, Sabrina? Ich glaube Neffin, oder? Ne, ihre kleine Neffin. Kennst du, sagt man Neffin? Hört so komisch an. Neffe und Neffin. Sabrina, Sobrino. Ihr wisst, was ich meine. Und die gute Nachricht von uns vom Verein möchte ich einfach nur kurz teilen, dass es eine Frau gibt aus Kolumbien, die auch gerade in unserem Programm dabei ist und die hat uns so wundervolles Feedback gegeben, das hat uns so gestärkt. Bei ihr war das nämlich auch so, dass sie gesagt hat, dass sie ein sehr kleines Netzwerk. Sie hat eigentlich außer ihrer Familie, also ihrer engen Familie, mit der sie im Haus wohnt, also ihrem Mann und ihren Kindern, kein großes Netzwerk und das Programm hilft ihr sehr, da auch Zeiten für sich zu haben und sie ist da sehr dankbar für und all das, was sie Neues lernt, das sind alles Sachen, die sie noch nie vorher gemacht hat, also Tanz, Yoga, Kunst, das waren alles Sachen, mit denen sie vorher nicht in Berührung kam und das Gespräch mit ihr war sehr rührend für mich und deswegen ist das auf jeden Fall eine wundervolle, gute Nachricht von uns vom Verein. Natürlich möchten wir wie jedes Mal auch dich einladen, um mal zu überlegen, was so deine positive Nachricht der letzten 3-4 Tage war. Wenn du möchtest, kannst du die auch mit uns teilen und dann können wir die auch hier im Podcast teilen, wenn du das willst. Ansonsten kommt jetzt in der Podcast-Woche, die ja noch bis Ende der Woche geht, kommen noch eine Meditation. Das ist meine aktuelle Lieblingsmeditation. Sie habe ich in meiner Yoga-Ausbildung gelernt in der zweiten. Und es kommt auch noch was zum Thema Visionen und Ziele setzen und so meine Gedanken darüber, zu Vision Boards und so, darüber möchte ich ein bisschen mit euch plaudern. Genau, also wie immer hier ein buntes Themengemisch. Ich freue mich von euch zu hören. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in Kontakt mit uns treten. Ansonsten liebste Grüße und bis ganz bald. Eure Jenny. Macht's gut!